Dann starten wir. Liebe Sarah, willkommen im... Na, siehst du.
Allen gefallen. Ein Podcast für People Pleaser. Hallo ihr lieben People Pleaser, willkommen zu einer neuen Folge von Allen Gefallen, einem Podcast für People Pleaser. Mein Name ist Sonja, ich will allen gefallen und das soll sich durch diesen Podcast ändern. Heute haben wir hier zum letzten Mal jemanden zu Gast. Mit Sarah Schrödel habe ich über Beziehungen für People Pleaser gesprochen, wie man in Beziehungen am besten kommuniziert, wie man vielleicht gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin die People-Pleasing-Tendenzen loswerden kann und auch wie man beim Dating überhaupt die passende Person findet, die das eigene People-Pleasing nicht zum Vorteil nutzt. Ich freue mich ganz besonders über die Folge, weil Sarah nicht nur eine Expertin auf ihrem Gebiet ist, sondern auch eine sehr gute Freundin von mir. Das hat man ja vielleicht auch schon ganz am Anfang der Folge gehört. Hören wir uns also an, was Sarah und ich so zu Beziehungen für People Pleaser besprochen haben. Liebe Sarah, willkommen bei Allen Gefallen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich stelle dich jetzt mal kurz vor. Du kommst eigentlich aus dem Personalwesen. Du hast einen Master in Wirtschaftspsychologie, ein Diplom für psychosoziale Beratung mit einer Spezialisierung auf Sexual- und Paarberatung. Außerdem machst du Dating-Coaching und du lebst mit deinen zwei Katzen und deinem Partner in Wien. Bist aber eigentlich gern auf der ganzen Welt unterwegs. Willst du da irgendwas noch ergänzen?
Nein, das trifft's eigentlich schon ziemlich gut.
Perfekt. Wir sprechen heute über People-Pleasing in romantischen Beziehungen, beziehungsweise darüber, ob und wie man als People-Pleaser eine glückliche Beziehung überhaupt führen kann. Erstmal vorweg, würdest du dich selber als People-Pleaserin bezeichnen?
Ich würde über mich sagen, dass ich vielleicht mal People-Pleaserin war, tatsächlich, und in Ausnahmefällen sicher auch noch bin, nur dass der große Unterschied heute ist, dass ich es mittlerweile selbst sehr stark bemerke, wenn ich wieder ein bisschen reinkippe und auch gelernt habe, genauer hinzuschauen. Und ich habe mich dann in Vorbereitung auf den Podcast gefragt, wie sich das bei mir dann eigentlich entwickelt hat. Und eben durch die Ausbildung in der psychosozialen Beratung, da muss man ja wahnsinnig viele Selbsterfahrungsstunden machen. Also das war sicher so ein Fokus. Und auch total nett, weil wir heute über People-Pleasing in Beziehungen sprechen. Ich bin auch drauf gekommen, dass mein Partner das absolute Gegenteil eines People-Pleasers ist. Spannend. Und dass das sicher auch extrem viel dann bei mir bewirkt hat und gemacht hat, dass ich da auch wirklich mich näher mit dieser Seite auseinandersetze.
Ja, voll. Ja, ich glaube, das absolute Gegenteil, das könnte ja auch problematisch sein. So habe ich es jetzt mal nicht verstanden. Und dann ist es, glaube ich, wirklich hilfreich, weil wenn zwei People-Pleaser aufeinandertreffen, ist es halt auch schwierig.
Das könnte kritisch werden, ja.
Ja. Genau, aber da sind wir dann schon mittendrin. Was sind so typische Probleme, die People-Pleaser in Beziehungen haben?
Ja, die Klassiker sind sicher sowas wie Überanpassung und auch das Selbstwertthema natürlich, wenn man die eigenen Bedürfnisse hinten anstellt oder auch die eigenen Bedürfnisse vielleicht gar noch nicht kennt oder nicht mehr kennt. Das führt dann natürlich dazu, dass man sich immer ein bisschen mehr selbst verliert, man spürt sich weniger, vernachlässigt vielleicht die eigenen Hobbys. Und das bedeutet, dass das Leben des Partners halt so den eigenen Mittelpunkt dann fast schon darstellt. Und spannenderweise habe ich die Erfahrung gemacht, dass man dann, wenn man People-Pleaser ist, auch wirklich gerne Partner, Partnerinnen anzieht, die dann extrem viel Raum einnehmen. Ja, und dass man da quasi in so einen Konflikt gleich kommt. Und Thema Konflikt ist natürlich das nächste Problem, das People-Pleaser oft haben, die klassische Konfliktvermeidung. Ja, dass man Angst hat, abgelehnt zu werden, vielleicht Liebe entzogen zu bekommen, vielleicht sogar verlassen zu werden, sich deswegen vorher gleich mal zurückzieht. Dadurch wird dann natürlich viel nicht mehr angesprochen. Und die Konflikte werden eigentlich stärker und man entwickelt vielleicht so ein bisschen eine Art Groll, wird dann passiv-aggressiv oder sagt eben gar nichts mehr für die Harmonie. Und durch das Ganze entsteht dann auch natürlich oft so ein Ungleichgewicht in der Beziehung, was dann dazu führt, dass sich beide im Endeffekt ungerecht behandelt fühlen. Und das Spannende bei People-Pleasern ist, finde ich, dass People-Pleaser ja voll gerne Nähe und Harmonie haben möchten. Aber genau das Verhalten, was sie dann an den Tag legen, führt langfristig eher zu Distanz und Unzufriedenheit dann wiederum in der Beziehung.
Ja, das klingt auf jeden Fall, als wäre eine Beziehung der perfekte Nährboden für People-Pleasing eigentlich. Kann ein People-Pleaser überhaupt eine gesunde Beziehung führen oder muss man erst das People-Pleasing ablegen oder zumindest stark reduzieren?
Ich finde, dass People-Pleasing natürlich nicht bedeutet, dass man beziehungsunfähig ist, weil People-Pleasing ja auch eine erlernte Strategie ist, die man dann auch wieder verlernen kann. Ja. Was der eigentliche Beziehungskiller in solchen Beziehungen oft ist, ist die Unbewusstheit, glaube ich. Also was es dann braucht, ist wirklich erstmal das Bewusstsein dafür, um seine eigenen Muster auch wirklich zu erkennen. Und auch so dieses Anerkennen, dass es da einen Anteil in einem gibt, der vielleicht zum People-Pleasing neigt, egal wie stark das geprägt ist. Und das braucht extrem viel Übung. Und dieses Anerkennen ist dann auch immer so spannend, wie das ausschaut eigentlich. In der Ausbildung haben wir gelernt, dass dieses Anerkennen dann schon sein kann, zu diesen Anteil auch wirklich zu begrüßen, wenn man merkt, man kommt so ins People-Pleasing und dann zu sagen, hey, okay, ich sehe, dass du da bist und es ist auch erstmal okay, dass du da bist. Und sich dann in weiterer Folge auch zu fragen, wofür bist du denn eigentlich da? Also was willst du mir eigentlich zeigen? Aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass man seine Tendenz ablegen muss, um eine gesunde und glückliche Beziehung führen zu können. Aber es braucht auf jeden Fall dieses Bewusstsein und auch eben die Bereitschaft, Verantwortung für den Teil zu tragen, der dann durchaus auch zu Problemen in der Beziehung führt. Und was super spannend ist, dass es gibt dieses Gerücht, dass man all seine Traumata, all seine großen Probleme, seine Vergangenheit, seine Macken schon aufgearbeitet haben muss, um eine Beziehung zu führen. So ist das sicher auch kennen. Für mich stimmt das gar nicht. Und ich glaube, dass wir besonders in Beziehungen zu anderen Menschen und vor allem in der Beziehung zu einem Partner, zu einer Partnerin wirklich eine tolle Möglichkeit haben, an unseren eigenen Themen zu arbeiten. Und da gehört dann auch natürlich das People-Pleasing dazu. Und wenn ich dann einen Partner, eine Partnerin habe, der oder die diesen Anteil von mir kennt und den auch nicht ausnützt und ebenso vielleicht eine reflektierte Person ist, kann da wirklich sehr viel Entwicklung stattfinden, finde ich.
Ja, also kommt es auch auf den Partner an, natürlich.
Definitiv, ja.
Ja, ich habe das tatsächlich auch. Also mein People-Pleasing kommt ja auch aus einer Beziehung zu großen Teilen. Und ich war dann in Therapie und die Therapeutin hat auch, also ich habe immer gesagt, ich bleibe jetzt mal alleine. Ich brauche jetzt mal Zeit allein. Und sie hat dann auch gesagt, ja, an manchen Dingen kann ich aber gar nicht arbeiten, wenn ich nicht das Gegenüber habe, gegen das ich mich quasi behaupten muss und wo ich meine Bedürfnisse durchsetzen muss und so.
Genau.
Also keine Beziehung ist auch keine Lösung.
Definitiv nicht, ja. Wenn man aus seinen Mustern raus möchte.
Was würdest du denn People-Pleasern raten, um besser zu kommunizieren und weniger People-Pleaser zu sein in der Beziehung?
Ja, Stichwort kommunizieren heißt ja schon, Kommunikation ist eigentlich der Schlüssel, leichter gesagt als getan oft. Ich habe ja vorher gesagt, dieses Bewusstsein entwickeln und auch das Anerkennen von diesem Anteil ist wichtig. Und wenn man das einmal erreicht hat, wäre natürlich dann der nächste Schritt, sich zu fragen, was fühle ich eigentlich? Und auch so dieses in Momenten, wo man dann merkt, möchte ich jetzt eigentlich ja oder nein sagen, sollte man sich fragen, was brauche ich gerade? Also nicht, was sollte ich brauchen, weil das fragt man sich dann ja gerne, sondern wirklich, was brauche ich, was fühle ich? Also erstmal die Selbstwahrnehmung zu stärken. Also Kommunikation und wirklich ehrliche Kommunikation beginnt ja oft bei uns drinnen und noch gar nicht so im Außen mit einer anderen Person. Und dann in weiterer Folge geht es auch natürlich darum, das Bedürfnis dahinter zu verstehen und sich dann so vielleicht am Ende des Tages zu fragen, gab es heute einen Moment, wo ich vielleicht zugestimmt habe, obwohl es sich für mich nicht stimmig angefühlt hat, und sich auch zu fragen, wovor hätte ich denn eigentlich Angst? Also was würde passieren, wenn ich Nein gesagt hätte? Habe ich dann zum Beispiel Angst, abgelehnt zu werden? Möchte ich vielleicht einen Streit vermeiden? Also da wirklich so ein bisschen sich Gedanken zu machen, wofür steht eben dieser Anteil von mir? Und dann natürlich geht's in die Kommunikation ins Außen, nach außen. dieses Bedürfnis auch dann wirklich zu übersetzen und auszusprechen. Und das braucht natürlich extrem viel Zeit, aber es lohnt sich oft. Und so klassische Tipps wären natürlich in Ich-Botschaften reden, auch Unsicherheiten offen mitteilen. Erst einmal zu sagen, ich merke, da tut sich jetzt was, ich bin sehr unsicher, aber ich will trotzdem ehrlich mit dir sein, gib mir bitte einen Moment, etc. Und definitiv auch, dass man klein beginnt. Was ganz wichtig ist meiner Meinung nach, dass man nicht gleich irgendeinen großen Konflikt starten muss oder so, weil das ist oft auch die Angst von People-Pleasern. Aber sobald ich dann Nein sage, dann sind wir gleich voll im Streit drin, was soll ich dann machen? Man kann durchaus auch mit Mini-Neins starten. Das nennen sie gerne Mini-Neins. Allein zum Beispiel, wenn es um die Entscheidung geht, was essen wir? Es beginnt ja schon
Klassiker.
Schwierig zu werden. So. Und dann sagt der Partner vielleicht, boah, heute bestellen wir Pizza, urgut. Ja. Und man merkt so selbst vielleicht, Pizza. Und dann ist man aber ein People-Pleaser und sagt, okay, passt für mich. Oder in Ordnung, was du möchtest. Dass man dann versucht, mal zu sagen, ich weiß noch nicht. Man muss ja nicht gleich auch so dieses, nein, heute nicht, wir bestellen asiatisch. Mhm. Vielleicht sehr schwierig werden. Aber dann zu schauen, ich hätte vielleicht Lust auf was anderes, wäre nicht vielleicht asiatisch okay, zum Beispiel. Ja. Und weil wir jetzt über so Partnerschaft sprechen, ist natürlich auch, wie du vorher gesagt hast, wichtig, Unterstützung vom Partner zu haben. Ja. Man ist ja durchaus zu zweit in der Beziehung, manchmal auch zu mehrt. Und da kann man zum Beispiel schon ein wöchentliches Check-in-Gespräch einführen, wo man dann zusammen sich hinsetzt und wirklich schaut, was ist vielleicht gut gelaufen diese Woche, was hat noch nicht so gut geklappt. Und auch dem Partner wirklich zu kommunizieren, wann habe ich denn vielleicht Ja gesagt, obwohl ich gern Nein gesagt hätte. Und was ich auch immer schön finde, weil bei uns ja auch Konflikte und Streitereien so ganz extrem negativ behaftet sind, finde so in der Paarberatung, Beziehungsarbeit kann man durchaus Konflikte auch als beziehungskompetent sehen. Und auch was du vorhin angesprochen hast, manchmal braucht es einfach so ein bisschen diese Reiberei zwischen zwei Menschen in einer Partnerschaft, damit auch wirklich als Paar eine Weiterentwicklung stattfinden kann.
Okay, also erstmal wissen, was man überhaupt für Bedürfnisse hat, damit man sie kommunizieren kann.
Richtig, ja.
Dann klein anfangen und auch regelmäßig
sprechen. Und sich einfach ausprobieren auch. Genau, Schritt einfach mal ausprobieren, wie fühlt sich's an, wenn ich jetzt tatsächlich Nein sage mal. Was tut sich dann vielleicht in mir? Und wie reagiert auch natürlich mein Partner?
Ja, weil es ist echt, also es kommt, glaube ich, schon auch sehr stark drauf an, ob der Partner gar kein People-Pleaser ist oder auch einer ist, weil dann versteht man sich zwar, aber dann ist man gegenseitig so im Nein, was willst du heute essen, was willst du heute essen Modus. Und ich glaube, also man hat sehr Glück, wenn man einen Partner findet, der einfach so komplett in sich selbst ruht und seine Bedürfnisse kennt und die kommuniziert, ohne zu viel Raum einzunehmen. Ja. Aber ist halt jetzt auch nicht jeder Partner so.
Das stimmt, aber das macht es natürlich auch spannend. Ja? Man kann ja durchaus mit viel Neugierde und dann auch Kreativität in diese ganze Sache reingehen, zu schauen, okay, was passt denn vielleicht, wie tickt eben mein Partner, wie tickt meine Partnerin, wie tick ich selbst und was können wir quasi daraus gemeinsam dann machen? Ja? Wie können wir uns speziell jetzt in dieser Situation weiterentwickeln? Da gibt es dann wahnsinnig viele Strategien, Übungen, Tools, die man da auch wirklich anwenden kann, zum Beispiel in der Beratung. Ja?
Gut, du hast schon gesagt, man soll sich reinfühlen. Kommen wir jetzt zu einer etwas anderen Frage, nämlich ob du auch Einblicke hast, ob People-Pleasing sexuell eine Rolle spielt in Beziehungen.
Oh yes. Also es spielt auf jeden Fall eine Rolle, weil sich People-Pleasing tatsächlich oft in der Sexualität noch stärker auswirkt als auf andere Beziehungsbereiche, weil ja dort Themen wie Nähe, Grenzen, Angst vor Ablehnung und auch Leistungsdruck zusammenkommen. People-Pleaser sagen ja sehr gerne mal ja, wenn sie eigentlich nein sagen möchten. Das ist so dieses klassische Beispiel von People-Pleasern. Und im Sexleben fällt ein Nein dann sehr oft noch schwerer tatsächlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation hernehmen, dass wir zum Beispiel eine weibliche People-Pleaserin haben, die eigentlich keine Lust auf Sex hat, ihr Partner möchte vielleicht Sex, sie hat Lust, also sie möchte ihrem Partner gefallen und hat dann zum Beispiel Sex aus Pflichtgefühl, dann kann man da total schnell in eine blöde Situation reinrutschen, wo dann Sex auch funktional wird. Mhm. Und das hat dann wiederum natürlich sehr langfristige Folgen. Man verliert vielleicht die Lust, es kommt zu so einer inneren Distanz, der Körper macht vielleicht zu und man spürt sich insgesamt wieder weniger. Ich merke auch, wir sind ja eigentlich einer sehr übersexualisierten Gesellschaft mittlerweile. Love Parade, wir sind alle so offen. Also es tut sich extrem viel in dem Bereich. Ich merke trotzdem, dass wahnsinnig viele Paare noch nicht offen über Sex sprechen. Und People Pleaser sprechen dann meistens noch mal weniger über Sex. Und da bleiben dann die eigenen Wünsche, Fantasien oder Grenzen oft unausgesprochen. Und das ist natürlich nicht gesund. Ja. Oder aber man ist eben noch nicht dort, wie bei den Bedürfnissen, dass man überhaupt weiß, welche Wünsche man hat und was einem in der Sexualität tatsächlich gefällt, weil man sich selbst vielleicht noch gar nicht erlaubt hat, wirklich darüber nachzudenken oder in dieses Gefühl, weil das ja auch total tabu behaftet nach wie vor noch ist. Wir haben so diese große Schere aus, wir sind alle so übersexualisiert und wir sprechen eh so offen alle darüber, aber was man in der Beratung sehr stark merkt, es ist eigentlich das absolute Gegenteil der Fall. Wenn es wirklich darum geht, offen miteinander zu sprechen, passiert sehr wenig. Ja, ja und ich glaube, es gibt diesen schönen Spruch, ich weiß nicht, oder so in die Richtung, ein ehrliches Nein ist oft der Beginn von echtem Ja. Oder auch sowas wie, ein Nein ist ein Ausdruck eines tieferen Ja's. Da auch dann zu schauen, wenn man dieses Nein spürt und es irgendwann schafft, das Nein auch wirklich auszusprechen, da dann näher hinzuschauen, wo kommt es denn her? Und dadurch dann so dieses eigene Bedürfnis kennenlernen, sich selbst dann auch in der Sexualität besser kennenzulernen, wo sich das dann auch wirklich entfalten darf.
Also ist die Sexualität eigentlich einfach ein weiteres Thema, wo sich People-Pleasing äußert, aber halt eines, das zumindest bei monogamen Beziehungen halt sehr am Partner hängt. Weil wenn ich zum Beispiel asiatisch essen gehen will und mein Partner will das nicht. Aber ich kann dann auch mit Freundinnen oder mit Familie halt einfach dahin gehen, wo ich gehen will. Aber das ist halt ein Thema, das sehr an der Beziehung hängt.
Ja, und das bedarf auch wahnsinnig viel Arbeit. Ja. Also wenn man da merkt, da hakt es vielleicht irgendwo, das ist nichts, was man mit einzelnen Gesprächen oder ein paar Übungen lösen kann. Das ist meistens ein wirklich langer Prozess.
Okay, bleiben wir mal bei langen Prozessen. Jetzt haben wir ja schon darüber geredet, dass es auch auf den Partner ankommt, ob der ein People-Pleaser ist und in wie stark und wie viel Raum er einnimmt und so. Wenn man jetzt noch keinen Partner hat, du machst ja auch Dating-Coaching, worauf sollte man da am besten achten als People-Pleaser, dass man nicht die falschen Personen sich holt?
Ja, ich muss schon wieder auf so den Selbstwert und die Bedürfnisse zurückkommen, weil es da halt meistens beginnt. Ich finde es gut, wenn man am Anfang so sich innere Check-in-Fragen selbst vornimmt. Wurscht, ob man jetzt noch auf einer Dating-App zum Beispiel ist oder schon bei einem Date sitzt. Dass man sich dann fragt, mag ich diesen Menschen tatsächlich? Der mir da vielleicht schreibt, der mir gegenüber sitzt, was zieht mich zu dem hin? Mag ich den oder möchte ich ihm einfach nur gefallen? In der Gegenwart dieses Menschen sich die Frage zu stellen, was sagt mein Körper in der Situation? Fühle ich mich sicher mit diesem Menschen oder fühle ich mich eher angespannt und merke ich so Bauchgefühl, irgendwas passt da nicht. Ja? Und da auch wirklich zuzuhören. Und ja, dann gibt's natürlich diese klassischen Red und Green Flags, wie man sie kennt. Green Flags wäre natürlich so ein echtes Zuhören, ein Interesse an der Person zeigen und auch das Interesse an den Bedürfnissen gezeigt wird und dass auch ein respektvoller Umgang mit Grenzen stattfindet. Ja, das sind so Dinge, auf die man wirklich beim Date dann achten kann. Und allgemein würde ich sagen, als People-Pleaser das Tempo rausnehmen, sich wirklich Zeit lassen, jemanden kennenzulernen, Zeit für diese ganzen Beziehungsdynamiken, Prozesse nehmen, sich selbst sehr ernst nehmen und auch niemals das Bauchgefühl wegargumentieren. Weil ich glaube, speziell das Bauchgefühl ist tatsächlich bei People-Pleasern wirklich stark ausgeprägt und manchmal können sie es noch nicht so deuten.
Ja, tatsächlich. Ich habe in den 20ern irgendwann gemerkt, diesen Wandel von gefalle ich dieser Person so gefällt mir diese Person überhaupt. Also obwohl ich noch voll People Pleaser war, also noch bin, aber einfach dieses Anfang der 20er und halt auch in der Jugend fragt man sich halt immer nur, werde ich der anderen Person gefallen? Aber das ist halt echt nur die halbe Miete dann.
Voll. Aber das kenne ich auch, ging mir nicht anders. Bin dann wirklich in den 20ern auf viele Dates gegangen in meiner Single-Phase. Und da ist dann das Gespür echt wirklich irgendwann angekommen, so, also was mache ich hier eigentlich, gell? Und in Wirklichkeit habe ich mir eh schon, also ein Teil von mir hat sich schon gedacht, der passt ja überhaupt nicht zu dir. Und dann sitzt man vielleicht trotzdem länger beim Date, überlegt sich noch, und wie sitze ich da, wie schaue ich aus, was sage ich, komme ich lustig rüber? Und ich finde es super, dass man das eh meistens mit dem Alter auch wirklich lernt abzulegen.
Ja, okay, also kann People-Pleasing, du hast jetzt gesagt, das Bauchgefühl, kann es da vielleicht auch sogar irgendwie helfen, aber People-Pleasing ist eigentlich hinderlich beim Dating, oder?
People-Pleasing ist schon eher hinderlich, ja. Besonders wenn man seine Tendenz gar noch nicht so kennt, ja.
Ja.
Weil auch so, egal ob People-Pleasing oder vielleicht diese Bindungsmuster, die man erlernt hat, ist man jetzt ängstlich, ist man vermeidend, man wiederholt das ja sehr gerne. Und eben wenn man People-Pleaser ist, wiederholt man auch das sehr gerne und fühlt sich dann zum Beispiel eben von emotional nicht ganz so verfügbaren Menschen angezogen oder eben auch von sehr dominanten Partnern, die dann den Raum einnehmen. Und ich finde, dass man speziell, wenn man jetzt People-Pleaser ist, auch das Dating, die Dating-Welt super als so ein Übungsfeld für Ehrlichkeit nutzen kann, weil da kannst du zumindest noch sagen, okay, in einer Partnerschaft hast du vielleicht jetzt größere Angst, deinen Partner irgendwie zu verletzen. Beim Dating kann man sich vorsagen, man kennt sich ja noch nicht richtig, ja. Also das ist jetzt ein Mensch, der wird schon mit einem Nein vielleicht umgehen können, ja? Und dann sich dort auch mal auszuprobieren und da dazu zu lernen. Wenn man jetzt jemanden findet, der zum Beispiel ein Nein nicht respektiert, einem Schuldgefühle macht wegen irgendeinem Blödsinn, auch vielleicht eine Art von Druck ausübt im Dating, dann ist das ein Thema mit Grenzen und Sicherheit, aber ganz sicher zum Beispiel kein People-Pleasing-Problem. Ne? Also da wirklich auch zu verstehen, bis wohin ist es dann noch gesund?
Ja, ich habe jetzt gerade wieder verstanden, worauf ich mit der Frage eigentlich hinaus wollte. Ich habe sie nur sehr komisch gestellt. Die Frage ging eigentlich noch weiter. Ist nicht eher sogar das Risiko da, dass man leichter einen Partner findet, aber dass es dann der falsche ist, weil man sich halt so anpasst und so gefallen will, dass man dann eh nicht lang Single bleibt, aber eher an die falschen Partner gerät?
Das trifft sehr gut, ja. Ich glaube, es ist auch People-Pleasing generell durchaus mal gekoppelt an nicht alleine sein wollen. Mhm. Weil es natürlich auch einfacher ist, jemanden zu haben, dem man gefallen möchte.
Ja.
Hüpft man vielleicht so von Beziehung zu Beziehung. Und eben voll richtig, wie du sagst, ja. Ich glaube schon auch, dass man dann sehr viel leichter in eine Beziehung reinrutscht, ja. Mhm.
Gut. Also nehmen wir mal an, der People Pleaser hat dann einen Partner gefunden und da sind wir wieder eher am Anfang. Aber nochmal zusammengefasst, was sind deine wichtigsten Tipps für People Pleaser und ihre Beziehungen?
Selbstwahrnehmung, ja. Selbstwahrnehmung ist das A und O. Das heißt, das möglichst gut trainieren und sich einfach selbst so gut wie möglich kennenzulernen, dass man seine Ticks und auch Tricks kennt. Zweiter Punkt, definitiv auch klein anfangen, dass man wirklich so ein Verständnis entwickelt, dass eben auch Mini-Neins wirklich Wunder bewirken können und dass man da mehr Vertrauen in sich gewinnt, wenn man sich einfach ein bisschen ausprobiert. Thema, wenn man in einer Partnerschaft ist, wäre mein Tipp, redet miteinander. Auch wieder viel leichter gesagt als getan, aber wirklich so offen wie möglich miteinander reden, auch über eben, wenn man zum People-Pleasing neigt, sich da einfach dem Partner mitzuteilen, weil Beziehung eben auch ein Lernraum sein darf. Und generell als ganz allgemeiner Tipp, sich so von seinem People-Pleasing-Anteil nicht aufhalten lassen, ja, das nicht so als Riesenproblem sehen. Weil ich glaube, es ist egal, ob es ums Dating, um Beziehungen geht, auch als People-Pleaser kann man extrem schöne Beziehungen führen und sich genauso wie jeder andere Mensch mit vielleicht anderen Themen wahnsinnig schön weiterentwickeln gemeinsam.
Ja, ich habe in den letzten Folgen realisiert, dass Vertrauen immer eine sehr wichtige Rolle spielt, nämlich das Vertrauen in andere, aber auch in mich selber, dass ich zum Beispiel, also ich kann das Vertrauen in meinen Partner haben, dass der mich nicht betrügt zum Beispiel, aber das Vertrauen wird mir nichts nützen, wenn er es dann trotzdem macht.
Und dann nützt mir eigentlich nur noch das Selbstvertrauen, dass ich damit umgehen kann, wenn ich verletzt werde. Hast du da vielleicht noch Tipps, wie man das Vertrauen stärkt in sich und in den Partner oder Partnerin?
Vertrauen in sich selbst stärken, wenn man da beginnen möchte, kommt es eh wieder auf den Punkt, sich selbst kennenlernen. Wer ist man? Was hat man für Stärken? Was hat man für Schwächen? Zeit in sich selbst investieren, Dinge machen, die einem selbst gut tun, Hobbys nachgehen, wirklich so auch so ein Leben aufbauen für sich selbst, dass man eben, wenn in einer Partnerschaft Krisen entstehen, dass man trotzdem damit umgehen kann. Dass man ein Umfeld vielleicht hat, das einen auffängt, gute Freunde, vielleicht ist man auch in Therapie oder Beratung, so ein bisschen ein Sicherheitsnetz sich aufzubauen, um zu wissen, sollte jetzt eben mein Partner mich zum Beispiel betrügen und das zieht mir den Boden unter den Füßen weg, dass ich einfach weiß, okay, ich habe trotzdem ein stabiles Umfeld, ich bin selbst stabil, ich weiß, wo ich hingehen kann, damit es mir wieder besser geht. Ja, da viel Arbeit rein investieren. Vertrauen in den Partner, man sagt dann natürlich immer, Vertrauen entsteht mit der Zeit, stimmt absolut. Vertrauen muss man sich auch erst einmal erarbeiten in einer Partnerschaft. Also auch hier so der Leitsatz, mehr auf Taten achten als auf Worte. Macht der Partner wirklich das, was er mir auch vorher gesagt hat? Bemerke ich irgendwelche Unstimmigkeiten? Sind da Lügen? Und dann auch, wenn es keine Anzeichen gibt, dass der Partner einem jetzt irgendwas Schlechtes möchte, auch wirklich mal einen Vertrauensvorschuss vielleicht zu geben. Zu schauen, okay, erster Step, ich vertraue mir selbst, ich weiß, mir wird's gut tun, gut gehen, egal was passiert. Und dann natürlich, okay, passt, ich versuch's jetzt mal. Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ich schau mal, was wirklich dabei rauskommt.
Mhm. Du hast jetzt wieder erwähnt, in Therapie oder in Beratung zu sein. Erzähl uns vielleicht mal kurz, was du so machst als Beraterin, Coach.
Ja, bei mir ist es dann recht schnell in Richtung Sexual- und Paarberatung, so ins Dating-Coaching gegangen, weil egal, was mit Beziehungen zu tun hat, egal, ob die Beziehung zu sich selbst oder zu einem Partner, zu einer Partnerin, das ist einfach genau mein Ding, weil mich fasziniert, warum wir so handeln, wie wir handeln und wie wir dann eben daraus einfach auch erfüllendere und ehrlichere Beziehungen führen können. Also das ist definitiv mein Schwerpunkt. Das heißt, egal ob es jetzt ein Single ist, sagen wir mal so, die Klassiker sind zwischen 18 und 50, das erste, der vielleicht eine Beziehung sucht, da helfe ich natürlich auch bei ein bisschen der älteren Generation zu schauen, okay, wie kann man sich dann auf diesen ganzen Dating-Apps zurechtfinden, wie kann ich in Dates gehen, was sind die No-Gos, wie schreibe ich auch tatsächlich mal jemanden an, oder wir haben natürlich ein Paar, das Probleme hat, egal auf einer Kommunikationsebene, auf einer emotionalen Ebene, in der Sexualität, die Leute können zu mir kommen. Also so ein wirklich Themenfeld Beziehung, Sexualität, ja.
Sehr spannend. Wenn man dein Coaching nutzen oder einfach mehr von dir hören möchte, wo findet man dich am besten?
Ja, ich bin ja leider ein ziemlicher Social-Media-Muffel. Ja, ich habe tatsächlich jetzt mal ein Instagram-Profil mit einem Beitrag. Man kann mich natürlich auch sehr gerne finden. Vielleicht wird ihr dann noch mehr draus. Und ansonsten findet man mich am besten über meine Website www.persönliches.at.
Perfekt. Das verlinke ich alles in den Shownotes. Möchtest du noch irgendwas sagen oder ergänzen?
Nein, ich glaube, es wurde eigentlich alles gesagt und es hat viel Spaß gemacht.
Perfekt. Mir auch.
Philosophieren ein bisschen.
Ja, dann sage ich Dankeschön, dass du heute bei allen Gefallen dabei warst, in der letzten Gastfolge, und schönen Tag.
Dir auch, danke Sonja. Tschüss.
Tschüss. So, das war mal wieder ein sehr spannendes Gespräch über People-Pleasing. Mir ist auch mal wieder aufgefallen, dass es eigentlich immer wieder hinausläuft auf die Ängste, die wir haben, und das Vertrauen, das wir brauchen, um diese Ängste zumindest ein bisschen einzudämmen. Über die Ängste, die dahinter stecken, und über das Vertrauen, das wir brauchen, haben wir ja schon jeweils in einer Folge gesprochen. Für heute sind wir also damit fertig. Es kommt aber noch eine letzte Abschlussfolge, bevor allen Gefallen erstmal nicht weitergeht. Und weil der Anfang so schön war, wird diese Folge auch nochmal mit einem Outtake enden. Wenn du gerade People-Pleasen willst, dann gib meinem Podcast gerne 5 Sterne, abonniere ihn und hör beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, mach's gut, aber mach's für dich selbst. Allen gefallen. Ein Podcast für People Pleaser.
Die Katze kratzt gerade am Sofa. Ich weiß nicht, ob
Darf sie das?
Nein.